Ich möchte, dass wir unsere Gedanken gut ordnen und begreifen, dass wir jetzt am Ende der Zeit angekommen sind und dass Gott völlige Kontrolle und die absolute Leitung in den Gottesdiensten übernehmen möchte und dass sein Wille hier auf Erden geschehen kann, wie er im Himmel geschieht, und das alles uns zum Segen und zur Verherrlichung seines teuren und heiligen Namens. Ich möchte einige Schriftstellen lesen heute Abend und beginne mit dem Philipperbrief, dem 2. Kapitel, gleich vom 1. Vers. Philipper Kapitel 2 von Vers 1. Wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch, wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt und nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher als sich selbst erachtet. Jeder habe nicht seinen Vorteil im Auge, sondern den des anderen. Ich möchte dazu gleich noch ein Wort Gottes lesen aus 1. Johannes, dem 1. Kapitel, beginnend mit dem 5. Vers. 1. Johannes, 1. Kapitel, beginnend mit dem 5. Vers. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Soweit diese beiden Schriftstellen. Es geht um die Gemeinschaft untereinander und um die Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft ist nur da möglich, wo wir im Licht wandeln und dem Herrn nachfolgen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Johannes schreibt, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Jede Botschaft Gottes ist Licht. Jede Botschaft Gottes ist wahrhaftig. Und diese Botschaft Gottes durchdringt uns mit dem übernatürlichen Licht und mit der göttlichen Wahrhaftigkeit, sofern wir sie in uns aufgenommen haben durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Dass es nicht eine Sache ist, die wir mit dem Verstande bejahen, sondern eine Sache, die wir wohl mit dem Verstande bejahen, aber mit unserem Herzen glauben, damit es in uns eine lebendige Offenbarung des lebendigen Gottes wird. Unsere Frage geht jetzt gleich dahin. Warum ist so viel Gemeinschaft unter den Gläubigen in dieser Zeit in Misskredit geraten? Warum ist so viel Zwietracht und nicht echte Gemeinschaft des Geistes unter denen, die sich in dieser Zeit gläubig nennen? Wir haben es gesehen, dass Paulus geschrieben hat, tut nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz. Einer achte den anderen höher als sich selbst und so weiter. Es ist noch vieles im Argen unter den Gläubigen in dieser Zeit. Und Gott muss uns die Gnade schenken, er muss mit uns ins Gericht gehen und uns Selbsterkenntnis aus Gnaden schenken, damit uns allen geholfen wird, und zwar ganz und gründlich geholfen wird durch die Gnade unseres Gottes. Wenn die Gemeinschaft unter den Gläubigen unterbrochen ist, wenn Zwietracht und mancherlei Dinge da sind, dann muss irgendwo die Ursache gefunden werden. Wir wissen, im Anfang oder vor dem Sündenfall waren die Menschen in Gemeinschaft untereinander in einer göttlichen Harmonie und sie waren in Gemeinschaft mit Gott. Die Zwietracht, die Not, das Elend ist erst mit dem Sündenfall gekommen. Wenn nun dieser Sündenfall durch Golgatha wieder gut gemacht wurde, dann muss die Möglichkeit bestehen, dass wir alle in diese Gemeinschaft mit Gott und in die Gemeinschaft untereinander zurückkehren können. Wo nicht jeder seinen Vorteil sieht oder seine Ansicht dem anderen aufdrängt, sondern wo man jedem dieselbe Freiheit zugestattet, die man sich selber auch herausnimmt. Es war Paulus, der an die Korinther schreiben musste, und wenn ihr eine andere Ansicht habt, so lasst es euch vom Geist Gottes offenbaren. Es nützt uns gar nichts, wenn wir einer dem anderen etwas aufdiktieren wollen, und vor allen Dingen schon dann nicht, wenn es sich um eigene Erkenntnisse handelt. Wir müssen eins betrachten, dass Gott uns in dieser Zeit auch von uns selber befreien möchte. Und das ist die größte Not unter dem Volke Gottes. Die meisten haben eine herrliche Befreiung erlebt. Manche vom Rauchen, an das sie gebunden waren, manche vom Trinken. Es gab der Laster viele, von denen wir mehr oder weniger auf Anhieb befreit worden sind durch die Gnade Gottes. Aber die Befreiung von uns selber, von dem eigenen Ich, von dem eigenen Wollen, von dem etwas gelten müssen, das ist eine schwere Sache. Aber die Stunde und Zeit ist gekommen, dass die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt wird. Dass man nicht einfach obenhin irgendwo etwas zu tun versucht, sondern dass wir erkennen, dass der alte Mensch gestorben ist mit Christus. Und dass wir jetzt nicht mehr uns selber leben, sondern Christus lebt in uns. Und dass es eine liebliche Atmosphäre um uns sein könnte. Manchmal sieht man Gläubige, sie gehen einander aus dem Wege. Ja, warum denn überhaupt? Sollte man sich nicht mit einer tiefen und innigen Freude freuen, wenn man einander begegnet? Wenn man einander sieht, aber zum großen Teil ist die Atmosphäre so schlecht geworden, dass man einander lieber gehen als kommen sieht. Und das muss anders werden im tiefsten Grunde unseres Herzens. Wir müssen eine neue Begegnung mit unserem Gott haben, und eine Atmosphäre muss um uns geschaffen sein und werden, dass sich die Leute in unserer Umgebung wohlfühlen. Machen wir doch jetzt an uns selber die Probe. Die Heilige Schrift sagt ja, ein jeder aber prüfe sich selber, das steht in 1. Korinther 11, Und dann steht auch, jeder möge sein eigenes Werk prüfen und dann feststellen, was da übrig bleibt und was dazu gesagt werden kann. Der Herr Jesus oder die Heilige Schrift sagt es, wenn wir gestorben sind oder wenn das Samenkorn gestorben ist, dann bleibt es nicht allein, sondern wird viele Frucht bringen. Und ich habe es im Laufe der Jahre lernen müssen, dass man nirgends zum Segen sein kann, wenn man nicht den Römern ein Römer und den Griechen ein Grieche werden kann vor der Predigt. Das geht nicht. Man muss sich auf die Leute einstellen können. Nicht in der Predigt, sondern vor der Predigt. Und darauf kommt es an. Denn die Herzen werden schon vorher gewonnen, nicht erst nachher. Und ich glaube, dass Gott uns helfen will, in diesen Tagen festzustellen, wie wir zum Segen für andere werden können. Man muss sich auf den Menschen einstellen können, den man gewinnen möchte. Und ich sage jetzt noch einmal, ich habe es lernen müssen im Laufe des Dienstes und der vergangenen Jahre, weil ich in so vielen Kirchen und Freikirchen verschiedenster Art gepredigt habe. Man muss sich zunächst auf diesen Menschen, auf die Gemeinde, auf die Umgebung, auf alles einstellen können, um diese Menschen zu gewinnen. Wenn man sie nicht vor der Predigt gewinnt, dann wird man sie in der Predigt auch nicht gewinnen können. Denn dann werden sie verschlossen sein allem, was man zu sagen hat. Ich habe jetzt erst im letzten Monat das beste Erlebnis gemacht in Pakistan, in der Presbyterianerkirche. Und man weiß da zunächst nicht, wie man sich zu benehmen hat. Aber plötzlich merkt man, wie der Wind weht. Man geht mit dem guten Mann, soweit man gehen kann, und gewinnt sein Herz und sein Vertrauen. Und wenn man auf der Plattform ist, dann kann er ruhig sagen, hier bei uns wird 40 Minuten gepredigt. Und dann kann man sich noch bedanken und sagen, jawohl, Dankeschön. Und dann predigt man anschließend eben eine Stunde und 40 Minuten. Aber das macht gar nichts. Wichtig ist, dass man von Herzen gemeint hat, was man sagte. Und das habe ich tatsächlich. Ich habe mich nur bedanken können, denn eigentlich bin ich froh, wenn ich nicht mehr als 40 Minuten sprechen muss, denn das genügt schon, wenn man angestrengt einen Vortrag hält. Aber man gewinnt die Menschen nur, wenn man ihnen nicht sagt, ja hör mal, ich werde aber heute Abend ein und eine halbe Stunde predigen. Dann hätte man gesagt, Moment mal, hier habe ich zu sagen. Nein, ich habe gesagt, Dankeschön, selbstverständlich, natürlich, ist natürlich, klar. Und schon war die Sache gelaufen. Und das ist kein Schauspiel, das man aufführt. Wir sind ja nicht in irgendeinem Kino und wir führen nichts vor. Wir meinen das von ganzem Herzen. Wir sind gewillt, uns auf diesen Menschen, auf die Umgebung, auf alles einzustellen. Und wie der Geist Gottes später führt, das kann man nach der Predigt erläutern. Das braucht man vorher nicht zu sagen. Und dasselbe trifft auf ein Gespräch zu. Wir können Menschen nur gewinnen, wenn wir uns auf sie einstellen. Und zunächst einmal eine Meile mit ihnen gehen, damit sie zwei Meilen mit uns gehen können. Und das wird ihnen gar nicht schwer fallen, wenn Gott uns die Gnade dazu schenkt. Hier heißt es, wenn eine ausgesprochene Ermahnung und so weiter, und besonders in dem Brief hier im 1. Johannes, wo geschrieben steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Eine innige, eine vom Geist Gottes gewirkte Gemeinschaft, die uns aus Gnaden zuteil wird, wenn wir im Lichte wandeln. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört und empfangen haben und die wir euch verkündigen. So schreibt Johannes, Gott ist Licht. Alles, was er zu sagen hat, geschieht in seinem Lichte. Alle Zurechtweisung, alle Belehrung, alles, was Gott tut, das geschieht in dem Lichte seines geoffenbarten Wortes. Er sagte gleich zu Anfang, es werde Licht und es ward Licht. Wenn wir nun den Gedanken fassen, dass wir am Ende der Zeit angekommen sind und dass Gott alles ordnet, so möchte ich zum Anfang zurückgehen und aus der Heiligen Schrift einige Beispiele herausnehmen, was geschehen ist, wenn Menschen nach den Anweisungen Gottes handelten. Vergesst das nicht. Was geschehen ist, wenn Menschen nach den Anweisungen Gottes handelten. Wenn wir glauben, dass wir jetzt zum Ende gekommen sind und dass das Ende dem Anfang gleich werden muss, dann müssen wir die Schrift durchforschen, um zu sehen, was Gott getan hat. Wir haben die Dinge, die in den letzten Monaten und Wochen hier geschahen, nicht nur einfach registriert und zu den Akten gelegt, sondern uns die Frage vor Gott stellen müssen, Herr, was hast du jetzt mit uns vor? Warum tust du, was du tust? In welche Richtung geht es? Was ist Sinn und Zweck deines Wirkens in unserer Mitte? Was hängt davon ab? Was ist damit verbunden? Ich möchte zunächst mit dem Alten Testament beginnen, um ganz kurz zu zeigen, dass Gott im Alten und im Neuen Testament gleichermaßen gehandelt hat mit denen, die seine Aufträge empfingen und die sie ausführten. Es heißt schon gleich in 1. Mose 6 im Aktenvers: Noah aber hatte Gnade beim Herrn gefunden. Dann Vers 13. Da sagte Gott zu Noah: Das Ende aller lebenden Geschöpfe ist bei mir beschlossen. Vers 14. Baue dir eine Arche aus Tannenholz und so weiter. Und dann Vers 18. Mit dir aber will ich einen ewigen Bund schließen. Vers 22. Und Noah tat alles. Er machte alles so, wie Gott es ihm geboten hatte. Wir kommen zurück in die Zeit, in der Gott neue Anweisungen geben wird, die auszuführen sind. Menschen, die vom Herrn Weisungen bekamen, denen er Aufträge erteilte, waren diejenigen, die Gnade vor ihm gefunden, mit denen er seinen Bund geschlossen, denen er das offenbaren konnte, was unmittelbar bevorsteht. Es waren Menschen, die nicht nur gesagt bekamen, dass etwas geschehen wird, sondern was sie zu tun hatten im Zusammenhang dessen, was geschehen würde. Die Heilige Schrift sagt sogar, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Und man kann diese Schriftstelle aus Lukas 17 einseitig sehen, man kann sie aber auch von allen Seiten betrachten. Und ich bin ein Mensch, der sich eine Sache gut ansehen möchte, denn jede Sache hat mehr als eine Seite. In den Tagen Noahs hat Gott der Herr einen Auftrag gegeben. Es war ein Mensch, der Gnade gefunden hatte, ein Mensch, mit dem Gott seinen Bund aufrichtete, dem er den Auftrag erteilte und der dann ausführen konnte, was ihm aufgetragen worden war. Im Neuen Testament wird die Gemeinde als Ganzes angesprochen. Es ist nicht ein Einzelner, der heute Gnade vor Gott findet, sondern die Gemeinde Jesu Christi hat Gnade vor Gott gefunden in diesen Tagen. Sie hat begriffen, was in dem Wort des Bundes enthalten ist. Wir haben den Auftrag unseres Gottes gehört, nicht um eine Arche zu bauen, sondern das zu tun, was Gott in dieser Zeit tun wollte und auch tut, gemäß seinem Heilsplan, den er gefasst hat. Nicht ein Prophet hat dem anderen nachgemacht, sondern jeder Einzelne bekam seinen Auftrag, um ausführen zu können, was der Herr ihm geboten hat. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die Gedanken, das Gnade finden vor Gott, die Offenbarung, das Ende aller Dinge steht nahe bevor, dann der Auftrag, was ausgeführt werden musste, und dann, ich habe mit dir einen ewigen Bund geschlossen. Und dann später heißt es, und Noah tat alles, er machte es, genau wie Gott es ihm geboten hatte. Es gab Zeiten in der Vergangenheit, dass die Gläubigen getan haben, was ihnen gut dünkte. Die Zeiten sind nun fortgeschritten. Wir können nicht mehr rückwärts schauen, wir können nur noch vorwärts schauen. Und wie oft hat Bruder Brenhem das Wort aus dem Johannesevangelium, dem 5. Kapitel, den 19. Vers zitiert. Und dort steht geschrieben, dass der Sohn nichts tun kann, als nur das, was er sieht, dass der Vater tut, das tut auch gleicherweise der Sohn. Und dadurch sind die Werke Gottes hier auf Erden offenbar geworden. Und der Herr Jesus konnte sagen, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt doch wenigstens um der Werke willen, die geschehen. Wir wissen, dass dieses im Dienste Bruder Brenhems auf Schritt und Tritt war. Wenn er mit jemand betete, da war das Gesicht, die Vision, in dem alles oder in der alles gezeigt wurde. Und er konnte sagen, so spricht der Herr, das und das ist in deinem Leben, das und das ist deine Krankheit, du kommst von dort und dort, das und das ist deine Adresse. Und die gesamten Umstände und Zusammenhänge eines Menschen, den er nie gehört, nie gesehen, nie gesprochen hat, wurden ihm geoffenbart durch den Heiligen Geist. Und er konnte es aussprechen und wusste, es ist die absolute Wahrheit, weil es ihm von Gott geoffenbart wurde. Was ist jetzt unsere Lektion? Unsere Lektion ist die, dass Bruder Brenhem gesagt hat, was durch den Dienst des 7. Gemeindebotschafters geschieht, ist nur, um anzuzeigen, was durch die Gemeinde geschehen wird und geschehen muss. Jetzt versammelt als eine Vielzahl von Gliedern, müsste Gott die gleiche Möglichkeit haben, dasselbe aus Gnaden zu tun. Und wenn mich nichts täuscht, hat diese Sache ihren Anfang genommen. Stimmt's oder nicht? Es ist irgendetwas, das Gott im Begriff ist zu tun, und wir wagen es zu sagen, aufgrund dessen, was schon geschehen ist, dass Gott bereits begonnen hat. Bruder Brenhem musste immer wieder sagen, es liegt an eurem Glauben. Er sagte wörtlich, nicht ich betätige die Gabe, die Gott gegeben hat, sondern ihr betätigt durch euren Glauben die Gabe, die Gott mir gegeben hat. Wir müssen die rechte Einstellung zu Gott und zu seinem Wort und zu dem Wirken des Heiligen Geistes haben. Und wenn wir hier an dieser Stätte die rechte Einstellung zu Gott, zu seinem Wort und zu dem Wirken seines Geistes haben, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann wird sich Gott in einer mächtigen Weise offenbaren. Denn wir glauben nicht, dass Gott gestorben ist. Wir glauben nur, dass sein Knecht William Branham gestorben und in die Herrlichkeit eingegangen ist. Aber Jesus Christus lebt und ist derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Und ich sage euch etwas, und darauf sollten wir Acht geben. Wenn der Herr eine Weisung gibt, dann ist das Wunder in den Augen Gottes schon geschehen. Der Engel des Herrn sagte Bruder Branham, alles, was ihm in einer Vision gezeigt wird, ist bei Gott schon eine beschlossene Tatsache. Er braucht es nur auszusprechen und es muss da sein. Und deshalb hat er den Blinden sagen können, sei sehend und den Krüppeln sei geheilt, weil es ihm von Gott gezeigt wurde, nämlich das, was in den Augen Gottes schon geschehen war. Wenn wir jetzt hier von der Geschichte Noahs weitergehen wollen, vergesst nicht, er hatte Gnade vor Gott gefunden, ihm wurde geoffenbart, das Ende alles Fleisches ist vor Gott beschlossen gewesen, der Herr gab ihm den Auftrag, was zu tun sei, und er schloss mit ihm einen Bund in jener Zeit. Unser Gott wiederholt das alles bei denen, die Gnade gefunden haben vor seinem Angesicht in dieser Zeit. Wir wissen, dass das Ende vor Gott beschlossen ist. Das wissen wir. Und wir wissen, dass wir Gnade vor ihm gefunden haben. Und wir wissen, dass der Bogen des Bundes nicht nur am Thron oder über dem Thron, sondern über dem Volke Gottes ist. Gott ist der Gott seines Bundes und er schwur bei sich selber, dass er jede Verheißung einlösen wird. Wir sind diejenigen, an die diese Verheißungen aus Gnaden gerichtet wurden. Möchte es von uns am Ende unserer Laufbahn heißen können, sie haben alles getan, wie Gott es ihnen gesagt hatte. Und darauf ruht der ganze Segen. Wir kommen gleich noch auf einige Stellen, die mir hier im Worte Gottes aufgefallen sind. Wir denken an Abraham. Von ihm heißt es in 1. Moses im 15. Kapitel Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht also. Und in Vers 7 heißt es, dann sagte Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa hat auswandern lassen, um dir dieses Land in Besitz zu geben. Man könnte fortfahren, in diesen Briefen hier oder in diesen Kapiteln zu lesen, was Gott der Herr zu Abraham gesagt hat. Abraham war ebenfalls ein Mensch, der Gnade vor Gott gefunden hat. Und mit ihm hat der Herr abermals den Bund aufgerichtet und ihm das Wort der Verheißung gegeben. Er war ein Mann, dem Gott offenbaren konnte, ehe Sodom und Gomorra zerstört wurde, was in Zukunft geschehen würde. Menschen, die Gnade vor Gott gefunden haben, empfangen das Wort der Verheißung, sie erkennen die Zeit, in der sie leben, der Plan Gottes wird ihnen geoffenbart und der Herr sagt ihnen, was sie tun sollen. Es heißt hier gleich in 1. Mose 17, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ich will einen Bund zwischen mir und dir stiften und dich überaus zahlreich werden lassen. Merkt ihr, Gnade vor Gott gefunden zu haben, bedeutet die Aufrichtung des Bundes Gottes mit denen, die begnadigt wurden. Es bedeutet, dass der Herr mit ihnen redet, dass sie sein Wort hören, seine Verheißungen glauben, dass sie Information über das bekommen, was Gott in seinem Plan beschlossen hat. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher, ihr liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb übereilen könnte. Weshalb nicht? Weil wir in diesen letzten Tagen erleuchtet worden sind mit dem Licht unseres Gottes. Nehmt Moses als Nächsten, ein Mann, der Gnade vor Gott gefunden hatte. Es heißt hier im 2. Mose, im 6. Kapitel, vom 2. Vers. Da redete Gott mit Mose und sagte zu ihm, ich bin der Herr. Ich bin dem Abraham, Isaac und Jakob als der allmächtige Gott erschienen. Aber mit meinem Namen, Gott der Herr, habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen das Land Kanaan gegeben und so weiter. Selbst als Gott der Herr hier mit Mose sprach, erinnert er daran, dass er den Bund mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Das waren Männer der Verheißungen Gottes, Menschen, die vom Herrn gesegnet wurden in ihrer Zeit, die nicht nur von dem zu berichten hatten, was Gott durch andere oder anderen getan hatte in der Vergangenheit, sondern sie konnten Zeugnis von dem Wirken Gottes in ihrer Zeit ablegen. Hier haben wir wieder ein Beispiel. Mose hatte Gnade vor Gott gefunden. Der Herr hat ihm wissen lassen, was in seiner Zeit geschehen sollte. Er hat den Bund nicht nur aufgerichtet, sondern ihn gehalten und das Wort der Verheißung aus Gnaden erfüllt. Wir könnten durch das ganze Alte Testament hindurchgehen, aber es geht uns in der Hauptsache darum, dass wir zum Anfang des Neuen Testaments kommen, um zu sehen, was der Herr da getan hat. Alle Jünger, ganz gleich, welch einen Auftrag sie auszuführen hatten, sie taten alles nach dem Wort des Herrn. Und wenn wir ein Beispiel haben wollen, wie das Wunder, wie das letzte Wunder, das Gott im Neuen Testament tun wird, aussieht, dann sollten wir zurückgehen, um zu sehen, wie das erste geschah. Wir alle kennen die Geschichte, es war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und es heißt da selbst, dass der Herr damit den Anfang seiner Wunder getan hat. Wisst ihr alle, wie das Wunder geschah? Wer kann es mir sagen? Wer hat sich da angestrengt? Wer hat geboten? Wer hat dies? Wer hat gebeten, dass Gott was tun sollte? Wie ging die Sache vor sich? Es war ganz einfach. Da ertönt ein Satz, was er euch sagt, das tut. Amen. Schluss. Mehr war nicht erforderlich. Sie brauchten keine ganze Predigt zu halten oder zu hören. Was er euch, was der Meister euch sagt, das tut. Und dann sorgt euch nicht nur um den Rest. Tut nur, was er euch sagt, um den Rest wird er bekümmert sein. Und der Herr spricht, eure Zeit ist alle Wege. Meine Stunde aber ist noch nicht gekommen. Was geschah, als seine Stunde kam? Wir meinen manchmal, seine Stunde ist da. Wir werden unruhig. Wir sagen, Herr, du musst dies tun, Herr, du musst das tun. Der Herr muss gar nichts tun. Wir müssen tun, was er uns gebietet. Und dann wird sein Tun nicht ausbleiben. Damals, als seine Stunde gekommen war, gebot er, dass die Leute die 6 Gefäße mit Wasser füllen sollten. Steht noch geschrieben, dass er dann hinging, um den Wein in, oder das Wasser in Wein zu verwandeln. Steht noch geschrieben, dass er hinging, um ein Wunder geschehen zu lassen. Steht geschrieben, dass die Jünger fasteten und beteten, dass ein Wunder geschehen sollte. Soll ich euch sagen, was geschah? Das Wunder geschah, indem diejenigen, die beauftragt wurden, ausgeführt haben, was der Meister ihnen sagte. Das Resultat der Ausführung dessen, was ihnen aufgetragen wurde, ist das Wunder gewesen. Das war das erste Wunder zu Kana in Galiläa. Wie wird das letzte sein? Wenn wir tun, was der Herr uns gebietet, dann brauchen wir nicht mehr Kopf zu stehen und uns die Kehle nicht mehr heiser zu schreien. Während wir tun, was er uns sagt, geschieht das Wunder unter unseren Händen. Wir können zuschauen, wir können es mitnehmen, wir können es erleben, wenn wir so in den Willen Gottes versetzt werden könnten, dass wir dahin kämen, was er euch sagt, das tut. Ihr könnt die Geschichte alles selber nachlesen. Wo immer ihr im Neuen oder im Alten Testament lesen wollt. Natürlich, wir lesen, dass Elia 12 Wunder tat. Wir lesen, dass Elisa das doppelte Maß empfing und dass er 24 Wunder getan hat. Wir lesen mancherlei Dinge. Aber wir müssen zu der Ursache zurückfinden, um zu wissen, warum und aufgrund welcher Vollmacht diese Männer Gottes handelten. Sie gingen nicht nach Gutdünken, sie taten, was der Herr ihnen geboten hatte, und darauf lag der ganze Segen unseres Gottes. Jetzt, am Ende der Zeit, so stellen wir es fest, kann niemand mehr sagen, dies oder jenes wollen oder sollen wir tun. Wir sind bereit, alles zu tun. In diesem Alles kann nur alles inbegriffen sein, was der Herr uns gebietet. Mehr nicht. Nicht, was Menschen haben wollen, was der Herr uns durch sein Wort und durch seinen Geist gebietet. Ihr wisst, wenn man die Heilige Schrift liest, dann haben wir viele Verheißungen, die uns aus dem Worte Gottes aus Gnaden entgegenkommen, die uns allen geschenkt worden sind. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann braucht ein jeder Knecht Gottes eine Weisung, aufgrund derer er handeln kann, und dann bestätigt Gott selber, was er in seinem Worte zugesagt hat. Als diese Leute dort zu Kana in Galiläa die Krüge mit Wasser füllten, war ihre Aufgabe erfüllt. Der Meister sprach nur noch, sie gingen hin und taten kund oder sprach, vielleicht sollen wir es gerade mal lesen, wer weiß, wo es geschrieben steht. Wir haben es ja oft genug gelesen. Ich habe gerade eine neue Bibel und muss es erst wieder suchen, aber hier muss ich ja gleich, Johannes 2 steht es schon. Man braucht es hier nur zu lesen. Es heißt hier: Was bekümmern dich meine Angelegenheiten, Weib? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte dann zu den Aufwärtern: Was er euch etwas sagt, das tut. Nun waren dort 6 steinerne Wassergefäße aufgestellt, wie es die Sitte der jüdischen Reinigung erforderte. Jedes von ihnen fasste 2 bis 3 große Eimer. Da sagte Jesus zu den Aufwärtern: Füllt die Gefäße mit Wasser. Sie füllten sie darauf bis oben hin. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft nun davon und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es hin. Und ihr kennt, wie die Geschichte weitergeht. Was war geschehen? Der Herr Jesus hatte diesen Aufwärtern gesagt, was sie tun sollen. Und sie haben getan, was er ihnen gebot. Und er ließ das Wunder geschehen. Es war der Gehorsam, die Ausführung dessen, was er gesagt hatte. Es war kein Widerspruch. Die hätten ja sagen können, wir brauchen doch Wein, aber kein Wasser, Meister. Hier geht's um Wein. Dem Chef in der Küche mangelt es doch nicht an Wasser. Da dreht er den Hahn auf und hat Wasser genug. Es mangelt an Wein, Meister. Heiße uns Wein schöpfen, doch nicht Wasser. Der Meister wusste und die Aufwärter wussten. Sie hörten, was er sagte. Füllet die Krüge mit Wasser. Und dann sagte, geht und sagt dem Speisemeister, jetzt hat er Wein, die Fülle. Das ist das Geheimnis. Wir meinen manchmal dem Herrn sagen zu müssen, was er tun soll, wie er es tun soll. Aber Gott tut alles, wie er sich's vorgenommen hat. Amen. Wichtig ist, dass wir in die Stellung hineinkommen und den Meister nicht bedrängen und sagen, Herr, die Sache ist in Eile, die Gäste sind hier. Ja, manchmal, wenn wir sehen, dass Leute von nah und fern kommen, dann würde es der irdischen Natur entsprechen, dass wir sagten, Herr, nun heute Abend könntest du doch dies oder jenes tun, damit alle Anwesenden doch wissen, dass du gegenwärtig bist. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wenn sie kommt, werde ich euch gebieten, was ihr tun sollt. Und dann werde ich meine Wunder in eurer Mitte geschehen lassen, ohne dass ihr euch Sorgen machen müsst, was die Herzugekommenen dazu sagen werden. Sie alle werden trinken von dem, was der Herr bereitet hat. Noch heute ist er derselbe. So haben eigentlich seine Wunder begonnen. Es war nicht, dass Menschen sich anstrengen mussten, sondern in der gehorsamen Ausführung dessen, was der Meister ihnen sagte, geschahen die Wunder im Leben der Apostel, im Leben der Gemeinde, im Leben der Menschen, die um Jesus Christus herum waren. Wir könnten sehr viele Beispiele aufführen aus dem Neuen Testament, dass die Wunder Gottes geschahen, indem der Herr Jesus etwas aussprach, und wer das getan hat, was er sagte, konnte das Wunder auf der Stelle mitnehmen. Und darum geht es in der heutigen Zeit. Nicht, ob ein Bruder kommen kann, der die Gabe so und so hat und der berühmt ist, der schon auf der halben Welt war. Darum geht es heute gar nicht mehr. Heute geht es darum, dass die Kinder Gottes vor dem Angesicht des Herrn versammelt sind, sich beugen unter seine gewaltige Hand und dass sie sagen, Herr, was willst du heute Abend tun? Hier sind wir vor deinem Angesicht. Verherrliche deinen Namen und rede zu uns durch dein teures und heiliges Wort. Im Grunde genommen haben alle, die das befolgten und glaubten, was der Herr ihnen sagte, die Wunder ihres Gottes erlebt. Denken wir an die Jünger, die die ganze Nacht hindurch gefischt hatten und es war nichts gefangen worden. Und der Herr spricht, werft die Netze zu Rechten aus. Und als sie taten, was der Herr ihnen gebot, geschah das große Wunder. Und die Netze zerrissen von der Menge der Fische. Und jeder weiß, dass doch nicht mitten am Tage gefischt wird. Das weiß jeder. Aber wenn der Herr spricht, werft die Netze aus. Wir lesen nicht, dass sie dann hinknieten und beteten, ob Gott ihnen wohl Fische aus dem Wasser dahin führen möchte, dass sich ihre... Sie mussten beten, dass ihre Netze aushalten, denn so viele Fische waren dort, dass Gott ihnen helfen möge, das Ufer zu erreichen. Denn sie sahen, der Meister hat gesprochen und wir haben getan, was er sagte. Hier nehmen wir das Wunder mit in unserem Netz und Herr, hilf, dass unser Netz so nicht ganz und gar zerreißt, damit das Wunder bis zum Ende ein Wunder bleibt. So ist das doch, Brüder und Schwestern. Es gibt viele solcher Beispiele im ganzen Alten und Neuen Testament, als Elia auf dem Berge Karmel diesen großen Sieg mit Gott erlebte. Dann konnte er einfach sagen, auf dass sie wissen, dass ich dies alles nach deinem Befehl getan habe. Lass jetzt offenbar werden, dass du der wahre Gott im Himmel bist und ich dein Knecht. Elia ging nicht hin, um zu sagen, hört mal, heute werde ich euch wissen lassen, dass ich hier der Prophet im Lande bin und dass ich hier ein Wort mitzureden habe. Es war ein Wort des Herrn. Der Herr hatte mitzureden. Er gab den Auftrag. Und soll ich euch sagen, ich habe es ja oft genug selber gesehen, dass Bruder Branham auf der Plattform stand und noch immer wieder einige Worte sagen musste, bis die Gegenwart Gottes neben ihm war. Und dann konnte er sagen, jetzt ist der Engel des Herrn auf dieser Plattform, so spricht der Herr. Und jetzt ist jeder Geist in diesem Raum unter meiner Kontrolle zur Ehre Gottes. Und es geschahen mächtige Wunder und Zeichen. Wann? Mit dem Moment, wo der Knecht und Prophet Gottes das ausführte, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Es gibt manche Leute, die meinen, Bruder Branham sei nur herumgegangen und hat sich die Wunde aus den Ärmeln geschüttelt. Er hat sich überhaupt nicht aus den Ärmeln geschüttelt. Der Herr hat ihn gesandt mit einem besonderen Auftrag. Und wenn dieser Auftrag ausgeführt werden sollte, war der Herr gegenwärtig, um zu bestätigen, was er aufgetragen hatte. Und die Wunder geschahen zu hunderten, ja zu tausenden Malen in unserer Generation, weil ein Mann Gottes da war, der beauftragt, der begnadigt, mit dem Gott den Bund aufgerichtet hatte, um seines Volkes willen, damit er sein Wort in diese Zeit hineinruft und die letzte Botschaft aus Gnaden geben kann. Wir sind in der Zeit angekommen, wo jeder seinen Platz finden muss. Und wir sind Gott schon dankbar für sein herrliches Wirken, für sein Reden in unserer Mitte. Und wir könnten manches aufführen und aufzählen, was Gott bereits getan hat. Und wir wissen, er hat begonnen, er wird fortfahren und er wird vollenden auf den glorreichen Tag seines Kommens. Wenn wir zurückgehen zu der Zeit des neuen Bundes, zu dem Anfang, und dann die Geschichte der Gemeinde seit der Jahrhundertwende betrachten, dann sehen wir eigentlich ein ganz herrliches Bild. Man hat schon gleich, als um die Jahrhundertwende der Heilige Geist fiel, überall gesagt, jetzt sind die Tage der Apostel zurück, jetzt sind wir wieder in das Urchristentum versetzt. Es war zum Teil richtig, aber es war erst der Anfang all der Dinge, die Gott aus Gnaden zurückbringen wollte und auch zurückgebracht hat. Zuerst war die Ausgießung des Geistes, die Betätigung der Geistesgaben. Und die Menschen dachten, das ist alles, was Gott zu geben hat. Das ist jetzt neutestamentliche Gemeinde. Wenn sie singen und spielen und jubilieren konnten und die Gaben des Geistes betätigen, sie meinten, das ist jetzt alles. Und ehe man sich versah, hat Gott etwas Neues getan. Es geschahen große Wunder und Zeichen. Und dann sagte man wieder, ich habe es selbst gelesen, die Tage der Apostel sind wieder da. So lauteten die Überschriften, kommt alle und seht, was Gott jetzt tut. Und sage und schreibe, es war im Juni 1958 in Dallas, Texas, als wir dies alles sahen und hören sollten. Und der gute Mann, der damals sagte, die Tage der Apostel sind wieder da, wisst ihr, was er gemacht hat und worauf er hinausging? Er sagte damals oder fragte, wie viele glauben, dass die Tage der Apostel da sind? Das haben wir alle geglaubt, in der Weise, wie wir es damals gesehen haben. Und dann sagte er gleich im nächsten Atemzug, wenn ihr glaubt, dass die Tage der Apostel zurückgekommen sind, dann will ich euch vorlesen, was in den Tagen der Apostel geschah. Und wisst ihr, was er vorgelesen hat? Soll ich es euch sagen? Er las die Stelle vor aus der Apostelgeschichte und alle brachten den Erlös von dem Verkauften und brachten all das Geld zu den Apostelfüßen. Das waren für ihn die Tage der Apostel. Und es ist tatsächlich wahr, wir saßen dort unter solch einer großen Schar von Menschen Und als sie alle gesagt haben, ja, wir glauben, dass die Tage der Apostel lassen, hat ihrem Handumdrehen vorne Platz gemacht, so dass die Leute alle kommen und haben ihre Portemonnaies und alles dahingeschmissen, weil sie glaubten, dass die Tage der Apostel wieder da sind. Ich bin aber sitzen geblieben. Ich habe gesagt, ich brauche mein Geld selber. Nein, aber schaut mal, so ist das. Man kann die Dinge von ganz verschiedenen Seiten beurteilen. Man kann ein großes Geschrei machen und sagen, die Tage der Apostel sind da und verfolgt einen unlauteren Zweck. Wir glauben, dass die Tage der Apostel da sind, aber nicht zum eigenen Zweck, sondern dass der Zweck Gottes verwirklicht werde durch die Gemeinde und dass die mannigfaltige Weisheit kommt werde, die Gott hier auf Erden in der Gemeinde offenbart. Natürlich, es gab diese Dinge viele in verschiedenen Variationen, aber wir haben jetzt tatsächlich den letzten Stand der Dinge erreicht und wir merken, dass wir ein Gleichgewicht finden müssen. Dann kam, als die Heilungszeit ansetzte, hat man gemeint, die anderen Gaben sind nicht mehr nötig. Jetzt wird man sich allein auf die Heilung konzentrieren. Und danach kam dann noch die Belehrung und das prophetische Wort. Und dann sagte man, jetzt braucht man weder das Erste noch das Zweite. Jetzt haben wir das Wort und wenn wir das Wort haben, dann haben wir den Geist und dann haben wir alles und so weiter. Ich sage euch die Wahrheit vor Gott. Das Wort ist durch den Geist geoffenbart worden. Aber wir brauchen dieselbe Kraft des Heiligen Geistes, die die Gemeinde am Anfang hatte. Und wir merken, dass jetzt das Gleichgewicht kommt. Es geht bei uns nicht ausschließlich um Heilung. Wir sind Gott dankbar für Heilungen. Es geht bei uns nicht ausschließlich um Gaben des Heiligen Geistes. Wir sind Gott dankbar für die Gaben des Geistes. Es geht nicht um eine einseitige Geschichte. Es geht darum, dass der Geist Gottes alles in ein geordnetes und göttliches Gleichgewicht an Belehrung, an Ermahnung, an Gaben und Früchten des Heiligen Geistes, an Offenbarungen jeder Art, wie es unserem Gott gefällt, in unserer Mitte geben kann. Um mehr geht's uns nicht. Wir haben hier kein Programm, dass wir sagen würden, heute machen wir einen Heilungsgottesdienst. Wir machen heute gar nichts. Was heute geschehen soll, überlassen wir Gott. Er kann aus jeder Versammlung einen Heilungsgottesdienst machen. Er kann aus jeder Versammlung eine Versammlung machen, in der wir alle mit Geist und Feuer getauft werden. Er kann in jeder Versammlung machen, was er machen möchte. Und wir wollen die Einstellung vor ihm haben, dass er uns sagen könnte, was wir zu tun haben, damit seine Wunder und seine Kraft offenbar werden kann. Wir rennen nicht irgendwelchen Wundern nach. Wir freuen uns aber, wenn Gott seine Gegenwart offenbaren kann, indem Dinge geschehen, die Menschen davon überzeugen, dass der Herr Jesus noch heute derselbe ist. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass dieser Stand der Gemeinde in der letzten Zeit geschenkt sein muss. Nicht das Diskutieren, nicht das Reden über diese und jene Begriffe, sondern seid gesonnen, wie Jesus Christus auch war. Habt innige Gemeinschaft untereinander, ob ihr viel oder wenig wisst, habt die rechte Einstellung zu Gott und die rechte Einstellung zu seinem Wort und die rechte Einstellung zueinander und zu dem Wirken seines Heiligen Geistes. Und dann sehen wir schon, was der Herr aus Gnaden tun wird. Ihr wisst, als Menschen können wir uns ein Programm zusammenlegen, aber Gott braucht mit unserem Programm nicht einverstanden zu sein. Es gab schon genügend Menschen, die ein Programm dem Herrn vorgelegt haben. Er hat sich gar nicht um das Programm gekümmert. Wie viele hatten Pläne verschiedenster Art und haben gesagt, das ist der Wille Gottes und das ist der Wille Gottes. Und sie meinten, ihr Wille sei der Wille Gottes. Sie waren aber nicht Gott. Sie haben Gott noch nicht mal erkannt in rechter Weise. Gott sucht Menschen in dieser Zeit, die sich beugen können unter seine gewaltige Hand, die wie Aufwärter stehen und jeden Augenblick damit rechnen. Jetzt werden wir gesagt bekommen, was wir zu tun haben, und danach werden wir es ausführen, und dann wird Gott zu seinem Worte stehen und die Wunder geschehen lassen, die er geschehen lassen möchte. Ganz gleich, mit wem man auch sprechen mag, es ist solch eine tiefe Sehnsucht im Herzen der wahrhaft Gläubigen, dass wir den Stand erreichen, der notwendig ist, damit Gottes Herrlichkeit offenbar werden könnte in unserem Leben und in unserer Mitte. Und ich sage euch, Gott ist nicht stehen geblieben mit seinem Wirken, auch nicht im Dezember 65, sondern der Geist Gottes wirkt fortwährend, wo immer das wahre Wort Gottes verkündigt wird, um uns den Heilsratschluss Gottes zu verklären und die Kraft des Namens Jesu zu offenbaren unter denen, die von Herzen glauben können. Wir müssen eine Gemeinde werden, die nicht hinter dem Herrn herläuft und sagt, Herr, das und das fehlt und da mangelt es und dies reicht nicht aus und so weiter. Wir sind Menschen wie damals auf der Hochzeit. Man sagt, hier fehlt das und das. Wir wissen, was fehlt. Er weiß, was fehlt. Dass wir in die Stellung hineinkommen könnten. O Herr, gib mir ein Herz zu deiner Ehre und zu deinem Preis. Gib mir die Einstellung, dass ich abwarten kann, bis du mir einen Auftrag erteilst. Noah ist nicht plötzlich aufgesprungen und hat gesagt, Menschen, ich habe eine fixe Idee, ich baue mir jetzt eine Arche. Noah hat abwarten können. Er wusste gar nicht, was geschehen wird. Aber als die Zeit kam, sprach der Herr zu ihm. Noah war sofort da. Er hat sofort angefangen. Er brauchte sich nicht mehr mit Fleisch und Blut zu besprechen. Er wusste, das hat der Herr mir geboten, das führe ich aus. Er hatte Gnade vor Gott gefunden. Gott hat einen Bund mit ihm gemacht. Er hat ihn gesegnet, er hat ihn bewahrt und hat am Ende bestätigt, dass das, was er getan hat, nach dem Willen Gottes war. Dasselbe trifft auf uns alle in dieser Zeit. Ich hoffe, dass wir begreifen, worum es jetzt geht. Nicht mehr um das, was wir tun können, sondern um das, was der Herr uns gebietet. Wenn das dem Herrn mit uns allen gelingen kann, dann ist uns ein für allemal aus Gnaden geholfen. Wer ist bereit, abzuwarten, nicht unruhig zu werden und nicht andere unruhig zu machen? Wir sind ja Menschen, die zur Hochzeit geladen sind, stimmt's? Selig sind die, so steht's geschrieben, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Wer hat für uns zu sorgen? Wer sorgt, dass die Dinge alle da sind? Wer muss dafür sorgen? Der Bräutigam. Der Bräutigam hat die ganze Sorge, dass alles stimmt, alles muss stimmen. Der hat die Sorge für alle Gäste. Er hat sie ja geladen. Er hat die Sorge, dass sie ein Gewand bekommen, dass sie alle schön untergebracht werden, Platz nehmen, dass sie zu essen und zu trinken haben. Das ist die Sorge des Bräutigams. Die Gäste, die setzen sich alle hin, schauen über den Tisch und sagen, das ist eine feine Sache. Hier wollen wir schön essen und trinken. Unser Bräutigam, unser Herr Jesus Christus, hat für alles gesorgt. Und es wird nicht mangeln. Ehe sich ein Mangel einstellt, hat er das Wunder schon getan. Er braucht Menschen, die nicht murren, wie die Israeliten murrten, die nicht unzufrieden werden, wie es den Israeliten erging, sondern Menschen, die Gott durch Glauben ehren. Und wenn mich jemand fragt, Bruder Frank, wie geht's weiter? Dann sage ich ganz einfach, das weiß ich nicht. Aber ich kann noch mehr sagen. Ich kann euch sagen, es geht weiter mit dem Herrn. Und das genügt mir. Man hätte immer wieder, man hätte die Propheten, man hätte Mose zwischendurch fragen können, wie geht's weiter, Mose? Mose wird gesagt, der Herr weiß. Stille, der Herr weiß. Und wenn wir die Geschichte der neutestamentlichen und der alttestamentlichen Gemeinde lesen, hat Gott nicht nur am Anfang, sondern immer wieder neue Weisungen gegeben, was das Volk Israel oder die Gemeinde tun sollte. Und wir haben darüber gesprochen, am Anfang, damals sogar vor Pfingsten noch, da steht geschrieben, und Petrus stand auf im Kreise der Jünger und hat das Wort genommen und gesagt, was in der Zeit geschehen musste. Gott hat in diesen letzten Tagen Bruder Branham gesandt, um uns das Wort, den ganzen Ratschluss Gottes, den vollen Aufschluss über das zu geben, was der Herr mit uns in dieser Zeit vorhat. Jetzt kommt es darauf an, stille zu werden vor dem Herrn. Denn er hat uns erlöst aus Feindes Hand. So haben wir es gehört. Er hat uns am Tage des Heils geholfen. Er hat die Schlacht schon geschlagen. Er hat der Schlange den Kopf zertreten am Kreuz auf Golgatha. Der Sieg Gottes in Christus ist der Sieg der Gemeinde. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass wir den Glauben empfangen haben, welcher der Sieg ist, den Gott uns aus Gnaden in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt hat. Und wer an den Sieg glaubt und wer den Sieg hat, der hat nichts mehr zu fürchten. Der spricht nicht mehr von der Feindesmacht, der spricht von der gewaltigen Kapitulation. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Amerikaner oder die Russen hier durch unser Land die 45 gezogen sind und gesprochen von der Macht des Feindes und von all den, haben nur gesagt, meine Herrschaften, der Sieg war gewaltig. Der war großartig. Wir haben alles zunichte gemacht, alles zerschlagen. Lasst uns froh sein. Wer den Sieg hat, der hat überhaupt nichts mehr zu beklagen und zu bejammern. Der freut sich über das, was geschehen ist. Und wir müssen begreifen, dass wir auf der Seite des Siegers von Golgatha stehen. Und wir stehen auf Siegesboden, auf heiligem Boden, auf den Gott uns gestellt hat. Und wir bekennen mit unserem Munde und wir glauben mit unserem Herzen, was die Heilige Schrift sagt, dass der Herr Jesus alle Feindesmächte entwaffnet und dass er sie besiegt und öffentlich an den Pranger gestellt hat und über sie triumphiert hat. Nicht erst wird. So ist es uns hier auch am Mittwochabend durch den Geist Gottes geschenkt worden, dass die Schlacht geschlagen ist und dass der Herr Jesus alles getan hat. Es kommt darauf an, wie wir die Sache sehen. Ein Wort an die Sünder. Wenn sie meinen, dass der Herr erst kommen muss, um ihnen zu helfen, werden sie noch durch innere Nöte gehen. Wenn sie aber bedenken können, was die Schrift sagt, und was ein Liederdichter auch zum Ausdruck bringt. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Schaut nicht auf euch selbst, schaut auf Jesus Christus. Auf ihn, den Gekreuzigten. Auf ihn, der gesiegt hat für uns alle. Der für uns starb, um uns vom Tode zu erlösen. Dasselbe trifft für die Kranken zu. Die Heilige Schrift sagt, er ward verwundet um unsere Sünde willen und geschlagen und gemartet um unsere Krankheit willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn jemand jetzt bekennen kann, treuer Herr, ich danke dir, dass du mich erlöst hast, dass du meine Schuld und Sünde vergeben hast. Ich bin dein Eigentum für Zeit und für die Ewigkeit. Einem solchen Menschen ist geholfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, zieht in euer Herz ein. Der Kranke spricht bei sich selbst. Herr, ich danke dir, dass du mich geheilt hast. In deinen Wunden bin ich geheilt. Ich danke dir jetzt für die Heilung und nehme sie im Glauben an. Und es muss geschehen, weil wir einen Anteil haben an allem, was im neuen Bund von Gott in Christus bereitet wurde. Ein Bund ist ein Vertrag, ein Vermächtnis, ein letztes Testament. Jesus sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Das neue Testament. Wenn ein Mensch auf Erden ein Testament macht, dann freuen sich später die Erben darüber. Manchmal gibt es Streit unter ihnen, weil jeder alles haben möchte. Hier ist es anders. Wir brauchen nicht zu streiten. Wir alle sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Und wenn einer alles nimmt, bleibt für den Nächsten wieder alles und für den Nächsten wieder alles und für alle bleibt alles. Da braucht niemand Sorge zu haben, dass er zu spät gekommen ist und sagt, seit 2000 Jahren fast hat man vom Herrn empfangen. Der hat heute noch mehr wie vor 2000 Jahren. Lob und Dank sei seinem wunderbaren und heiligen Namen. Es kommt auf die rechte Einstellung an. Brüder und Schwestern, es geht jetzt darum, dass wir untereinander die echte, vom Geist Gottes gewirkte Gemeinschaft haben und dass Gott Gemeinschaft mit uns haben kann und dass diese Gemeinschaft in seinem Lichte gedeihen und zur Entfaltung kommen muss, solange die ersten Menschen in Gemeinschaft mit Gott waren, war Friede, Freude, es war alles da, was Gott zu geben hatte. Keine Not, kein Leid, kein Elend, nichts war da. Erst mit dem Moment, als die Sünde kam und die Gemeinschaft unterbrochen wurde, kam aller Zwist und alle Zwietracht, Mord und Totschlag und alles Böse über die Menschheit. In Jesus Christus sind wir zurückgebracht worden, in die Gemeinschaft mit Gott und in die Gemeinschaft untereinander. Der Sündenfall ist beglichen. Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Er hat dem Satan, der alten Schlange, den Kopf zertreten. Und wir verkündigen den Sieg unseres Gottes in den Hütten der Gerechten. Denn so steht's geschrieben, schon in den Psalmen. Man singet von dem Siege Gottes in den Hütten der Gerechten. Wie soll es da in der gerechtfertigten Gemeinde des lebendigen Gottes erst sein, dass wir jetzt am Ende der Zeit den Sieg unseres Gottes über alle Macht der Finsternis ausrufen und Gott danken möchten und wissen, er hat alles wohlgemacht. Es muss nicht erst geschehen. Es ist schon geschehen und kommt zur Ausführung und zur Entfaltung in diesen letzten Tagen, in denen wir leben. Möge der Herr mir, möge er jedem Einzelnen die Gnade schenken, so vor sein Angesicht zu kommen, in der Gemeinschaft mit ihm, in Gemeinschaft untereinander, dass nichts mehr zwischen uns wäre, sondern der Geist Gottes frei wirken könnte, dann werden Wunder der Gnade Gottes geschehen. Und wir wünschen dieses einem jeden Einzelnen, der gekommen ist. Von uns kann niemand etwas erwarten, sonst werdet ihr enttäuscht. Aber vom Herrn können wir alle alles erwarten. Er hat die Dinge schon bereitgestellt, so dass wir sie nur zu empfangen brauchen. Wir könnten noch sehr viele Stellen aus dem Neuen Testament besonders lesen, wo der Herr seine Wunder geschehen ließ, als Menschen ausführten, was er ihnen gesagt hat. Ich sage euch, das ist am Anfang gewesen und das muss am Ende sein. Wir könnten denken wir an die Speisung der 5 oder wie viel Tausend es dort waren. Die Jünger sagten, die Volksmenge hat Hunger. Der Herr spricht zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Mehr braucht er gar nicht sagen. Sie hatten keine Brote, sie hatten nichts. Ja, die paar Sachen, die sie hatten, waren für 2, 3 genug, aber nicht für 5000, ungerechnet die Frauen und die Kinder. Aber als die Jünger den Menschen sagten, setzt euch, nehmt Platz, jetzt gibt es zu essen. Und der Meister nahm das Brot in seine Hände und er teilte aus und teilte aus und teilte aus. Und es wurde nicht alle. Er hat ausgeteilt, dass Tausende und Abertausende gegessen haben. Steht nie, dass er ein Brot hinlegt und das andere nahm oder das eins alle wurde und er das zweite nehmen musste. Es steht lediglich geschrieben, dass ein Junge dieses Brot in einem Korb hatte und dass man später noch 12 Körbe aufgesammelt hat. Das ist es, wo Menschen versammelt sind und die rechte Einstellung haben und bereit sind zu tun, was der Herr ihnen sagte. Zuerst sprach er, sagt dem Volk, dass sie sich lagern. Das Volk hatte sich gelagert. Er hatte ihnen gesagt, gebt ihnen zu essen. Sie kamen zurück, sie wussten, der Meister hat's gesagt, wo ist das Brot, war gar nicht ihre Sorge. Es war in den Händen des Meisters. Und er teilte aus. Sie nahmen und trugen und trugen. Und er brach und segnete und brach und verteilte den Jüngern. Und sie gaben es der Volksmasse. Und alle haben gegessen, alle wurden satt. Ein großes Wunder Gottes war geschehen. Wo war es geschehen? Wo Menschen bereit waren zu tun, was der Herr ihnen sagte. Ihr könnt nur lesen, wo immer ihr lesen wollt. Der Herr hat immer Menschen gebraucht, um etwas zu tun. Immer wieder hat er Menschen gebraucht, um mit ihnen und durch sie, durch den Gehorsam der Ausführung der Dinge, die sie getan hatten, um seine Wunder dadurch geschehen zu lassen. Jetzt am Ende der Zeit verlässt sich Gott auf euch und auf mich. Er verlässt sich auf uns, dass wir bereit sind zu tun, was er uns sagt. Und wenn der Herr sich angeschickt hat, etwas geschehen zu lassen, dann müssen wir uns anschicken, bereit zu sein, zu hören und auszuführen, was er uns zu sagen hat. Als der Herr dem Blinden die Augen bestrich und sagte, wasch dich im Teiche Siloa, konnte der Blinde nicht einfach sagen, Meister, warum tust du es nicht hier? Warum lässt du mich jetzt noch laufen? Ich bin nur lang genug gelaufen, ohne zu sehen. Warum? Gar nicht ein Warum. Es war dem Mann ein heiliger Befehl. Der Meister hat's gesagt. Wie er dorthin kam, wissen wir nicht. Aber als er sich wusch, konnte er sehen. Was er euch sagt, das tut. Vom Anfang der Zeit. Wir könnten anfangen direkt mit der Geburt Jesu Christi. Als der Engel den Hirten sagte, geht in die Stadt Bethlehem, da selbst werdet ihr finden und so weiter. Sie gingen hin. Sie sahen das größte Wunder aller Wunder. Immer, wenn Menschen taten, was der Herr ihnen sagte, haben sie gesehen, was Gott zu ihrer Zeit tat. Als der Herr dem Mose sagte, hebe deinen Stab über das Rote Meer. Was wusste Moses, was geschehen sollte? Moses ging hin, hob den Stab. Plötzlich schaute eine Straße geht mitten durch das Meer. Wer hat's getan? Wie geschah's? Ein Mann war da, dem der Herr sagen konnte, was er tun soll. Und er tat es. Und während das geschah, war die Hand Gottes gegenwärtig. Und das Wasser war geteilt. Und die Bibel sagt, zu beiden Seiten stand das Wasser wie ein Wall. Was war geschehen? Gott hatte einen seiner Knechte, dem er gebot, tu jetzt etwas. Und es geschah. Und das Wunder geschah vor seinen Augen. Viele Dinge könnten wir aufführen aus dem Alten und Neuen Testament. Es soll uns eine Lektion sein, dass wir jetzt am Ende der Zeit dahin kommen, dass wir aus allen Kinderschuhen herauskommen müssen und zum vollen Mannesalter in Jesus Christus gereichen. Nicht nur, dass wir darüber sprechen, sondern dass es Wirklichkeit werden kann und dass wir die rechte Gemeinschaft und Gesinnung untereinander und zu Gott haben und dass sein Name verherrlicht, dass seine Kraft offenbar wird und dass seine Wunder geschehen können. Er wird es tun. Er hat sein Vertrauen in uns hineingelegt in dieser Zeit. Und er weiß es, dass er Gehorsam und all diese Dinge, die er von uns erwartet, in uns selber wirken muss aus Gnaden. Ich hoffe, dass Gott uns durch dieses Wort stärkt und dass er uns wissen lässt, es geschieht alles nach seinem Plan und Willen. Wir kommen nicht her, um euch hier ein großes Weltprogramm zu servieren, um euch zu begeistern von irgendeiner Sache, für das wir viel, viel Geld brauchen. Wir brauchen gar kein Geld. Was wir brauchen, ist Gottes Gegenwart in unserer Mitte, dass die Kraft Jesu Christi offenbar werden kann. Das brauchen wir. Menschen, die bereit sind, den Befehl des Herrn auszuführen, dass wir sagen, Herr, auf dein Wort hin. Es ist nicht unsere Sorge, auf dein Wort hin. Als der Heiland neben Petrus sagte, komm zu mir, er stieg aus dem Boot heraus und ging auf dem Wasser wie auf trockenem Lande. Er tat's nicht, weil er es wollte, weil der Meister es gesagt hat. Das Wunder, ihr könnt mal das Neue Testament lesen und dann sehen, wo die Wunder geschehen. Nämlich da, wo Menschen Gemeinschaft mit Gott, oder im Neuen Testament, um das richtig zu formulieren, mit Jesus Christus hatten und auf das hörten, was er ihnen sagte, ihr ganzes Leben war eine Kettenreaktion von Wundern. Als der Herr zu Petrus sagte, wirf deine Angel aus und den ersten Fisch, den du fängst, dem öffne das Maul und nimm das Geld heraus und bezahle die Steuer für mich und für dich. Was machst du? Er hat nicht gesagt, Petrus, sammle eine Kollekte, wir sind in Not, sage es der ganzen Gemeinde, dass wir hier ein schweres Programm haben und dass wir Geld benötigen, die werden das schon alle richtig verstehen. Weg mit all diesen Programmen. Der Herr weiß alle Wege, er weiß, wo das Geld liegt und er weiß auch, wie man es bekommt, wenn man es nötig hat. Das braucht man den Menschen gar nicht zu sagen. Der Herr sorgt für alles, das haben wir Jahr aus und ja ein erlebt und gepriesen sei der Name des Herrn dafür. Nicht einmal haben wir den Menschen ein Programm vorgelegt, für das sie Geld geben müssen. Gibt's oder nicht? Der Herr hat sein Programm mit seinem Volke und er bezahlt alle Rechnungen. Ganz wunderbar. Wenn ich euch manchmal sagen würde, wo er dem Fisch das Maul öffnet, das wird euch überraschen. Aber Dank sei dem Herrn. Für all seine Wege, für all seine Wunder, für sein teures und heiliges Wort. Mögen wir heute Abend begreifen, worum es dem Herrn in dieser Zeit geht. Und lasst mich deutlich sagen, es genügt uns nicht, wenn wir uns hier hinstellen würden und sagen, dass Gott durch den Dienst eines Paulus und durch den Dienst eines Bruder Brenhim gewaltige Dinge getan hat. Das nützt uns allen gar nichts. Paulus und Brenhim waren Knechte Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes, die das ausführten, was der Herr ihnen geboten hatte. Und dadurch geschahen die mächtigen Dinge in ihrem Leben und in ihrem Dienst. Wenn wir wollen, dass mächtige Dinge in unserem Leben und in der Gemeinde geschehen, dann müssen wir tun, was der Herr uns gebietet. Und dann wird Gott sich zu uns bekennen, wie er sich zu ihnen bekannte, und wird sein Wort bestätigen und uns alles segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Unser Gott ist treu. Er sitzt auf dem Thron. Alle Feinde sind zum Schemel seiner Füße gelegt. Und er herrscht inmitten seiner Feinde. So steht es geschrieben. Gelobt sei der Name des Herrn. Wofür oder wovor sollten wir uns fürchten? Unser Gott ist mit uns. Die Heilige Schrift sagt, er, der in euch ist, ist größer und stärker und mächtiger als der, der in der Welt ist. Schaut nicht auf die Stürme, nicht auf die Nöte, nicht auf euch selber, nicht auf euer Versagen. Schaut heute auf den Herrn. Und die auf den Herrn schauen, empfangen neue Kraft. Sie werden erquickt. Sie werden nicht niedergeschlagen. Wer auf sich selbst schaut, wird niedergeschlagen. Wer auf den Herrn schaut, wird aufgerichtet, wird gesegnet, wird emporgehoben, ergreift Gott bei seinem Wort und freut sich über das, was der Herr aus Gnaden getan hat. Gott will ein Volk, das jauchzen kann. Ein Volk, das seinen Ruhm vermehren kann. Und das kann nur da geschehen, wo wir dem Herrn die völlige Leitung übergeben und ihm bitten, aus Gnaden mit uns zu sein. Er schenke uns die richtige Sinnung in unserem Herzen und die richtige Einstellung zu ihm, zu seinem Wort, zu seinem Wirken und auch untereinander, dass niemand Arges denke in seinem Herzen gegen seinen Nächsten, sondern dass alle sich mit allen freuen und die richtige Einstellung haben, um gemeinsam von Gott aus Gnaden gesegnet werden. Er hat seinen Bund mit uns aufgerichtet, hat uns sagen lassen, das Ende steht nahe bevor, hat uns wissen lassen, was über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und wir dürfen jetzt unsere Häupter emporheben und aufschauen, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Gelobt sei der Name des Herrn. Gottes Geist wirkt noch einmal und er wird weiter wirken, bis wir alle vom Glauben zum Schauen kommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Gemäß deinem Worte beten wir füreinander, denn so steht's geschrieben, traget eine des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Treuer Herr Jesus, wir kommen jetzt gemeinsam zu dir, nehmen dich bei deinem Worte und danken dir, denn du hast die Sünder begnadigt, du hast sie gerettet, du hast die Kranken geheilt, du hast befreit von Satans Macht. Wir danken dir, wir preisen dich, hast uns aus dürrem Lande zurückgeholt und in eine bewohnte Stadt gebracht, ja in die Stätte des lebendigen Gottes, dass selbst du dich offenbarst und deine Herrlichkeit kundtust. Wir rühmen deinen Sieg von Golgatha. Wir danken dir für die Rettung der Sünder, für die Heilung der Kranken. Wir danken dir für die Befreiung von aller Schuld, von allen Leidenschaften, von allen Gebundenheiten. Wir rufen deinen Sieg aus im Namen Jesu Christi von Nazareth. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja! Du hast es getan. Gelobt sei dein herrlicher Name. Amen.